Der Sneakfilm-Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet.
Die Weihnachtspause ist vorbei und Sneakfilm To Go, der Sneakfilm-Podcast, ist zurück und wir starten das neue Jahr mit einem kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2020. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von Sneakfilm To Go, der Sneakfilm-Podcast, wie immer präsentiert von Videobuster. Still und heimlich hat sich der Podcast ja in eine kleine Weihnachts-Winterpause verabschiedet. Aber jetzt sind wir zurück mit einer neuen Folge und die neue Folge im neuen Jahr ist natürlich ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr, auf dieses verrückte Jahr 2020 und ja, vielleicht erstmal ein paar Zahlen zu meinem Filmkonsum aus dem Jahr 2020. Da wurde tatsächlich einiges geguckt. Insgesamt habe ich 293 Filme geschaut im vergangenen Jahr. Dabei sind viele Filme auch doppelt geschaut worden. Gerade einige Kinderfilme. Da sind auch viele Kurzfilme dabei. Da sind auch Filme bei, die ich irgendwann vergangenen Jahren schon mal geschaut habe. Also es sind nicht 293 verschiedene Filme und es sind noch nicht 293 Filme, die ich zum ersten Mal gesehen habe, die ich 2020 geschaut habe. Und ja, trotzdem lief so im Jahr 2020 417 Stunden, eine viel zu lange Zeit eigentlich, Filme bei mir auf irgendeinem meiner Geräte. Ja, tatsächlich gab es genau eine Woche, in der ich keinen Film geschaut habe. In Kalenderwoche 40 vom 30. September bis 6. Oktober habe ich keinen Film geschaut. Da war ich im Urlaub und ansonsten habe ich im Urlaub auch genau einen Film geschaut, an einem regnerischen Tag schon. Das Schaf. Ja. Interessant, vielleicht erster Film des Jahres war Stonk. Das hat jetzt komisch angehört. Stonk, der Film über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Am meisten habe ich Sock gesehen. Ganze 6 Mal habe ich den bei Letterboxd gelockt als gesehen. Und der letzte Film des Tages, nein, des Jahres natürlich Silvester, gab es Trolls World Tour. Und ich war dieses Jahr auch wieder bei einigen Blog-Aktionen dabei, um genau zu sein, bei 2. So habe ich im Januar am Japanuary teilgenommen, in dem es darum geht, 8 Filme aus Japan zu schauen. Da nehme ich übrigens jetzt auch gerade wieder dran teil. Und traditionell ist es dann natürlich auch schon für mich Pflicht, im Oktober, am Horror-Oktober teilzunehmen, wo man dann 13 Horrorfilme schaut. Ja, wenn man mal guckt, welche Schauspieler ich im Jahr 2020 am meisten geschaut habe, dann tauchen da vorne 3 Personen auf. Saki Noir, Iftach Katsur und Jonathan Sagal. Und wer diese Namen hört, der kann sich wahrscheinlich schon denken, weswegen die da 3 auftauchen. Ich habe mich nämlich 2020 tatsächlich an die komplette Eis am Stiel Reihe gewagt. Bei den Regisseuren taucht vorne ein gewisser Robert Vince als Spitzenreiter auf mit 11 Filmen. Er ist der Kreativkopf hinter der Airbud-Reihe, also diese Filme mit diesen süßen Hunden, die ohne Ende produziert wurden. Ja, und von ihm habe ich 11 Filme geschaut, die er gedreht hat. Was ist noch interessant? der Film, der die höchste Durchschnittswertung hat, die ich geschaut habe bei Letterboxd, ist Spider-Man Into the Spider-Verse mit 4,4 Sternen. Und auch ich habe ihn ja relativ gut bewertet. Er hat ja von mir auch 4,5 Sterne bekommen. Und ja, der Film mit dem niedrigsten Durchschnitt ist Kartoffelsalat, der auf 0,9 Durchschnittspunkte kommt bei Letterboxd und von mir einen halben Stern bekommen hat, der beliebteste Film, also der die meiste Interaktivität erfahren hat, ist Joker gewesen mit einer Durchschnittswertung von 3,8. Der hat ebenfalls von mir 9 Punkte bekommen. Und Most Obscure, wie es so schön heißt, also der Film, den die wenigsten Leute irgendwie gesehen haben aus meinem Film. Ja, das ist eine Dokumentation und zwar Cirque du Peak, die mir richtig gut gefallen hat. Und da gibt es, weil es Most Obscure ist, keine Durchschnittswertung war von mir, hat dieser Film 9 Punkte bekommen. Ja, jetzt auf alle 293 Sichtungen hier im Podcast einzugehen, das wäre natürlich etwas zu viel verlangt. Dann nämlich sind wir, glaube ich, noch in 2 Stunden dran, wenn ich über jeden einzelnen Film reden würde und erzählen würde, wie ich welchen Film so fand. Aber ja, wie gesagt, das Filmjahr hat tatsächlich mit Stonk angefangen, den ich bis dahin auch noch nicht kannte, was ja schon mal so bei so einem Film von 1992, der ja auch eigentlich einiges an Wellen geschlagen hat, verwunderlich ist. Und ja, der hat dann bei mir am Ende 3 Sterne, also 6 Punkte bekommen, also solide, aber nicht herausragend. Und dann gab es halt diesen Japanuary und den habe ich genutzt, um ein bisschen mit der Gamera-Reihe weiterzumachen. Hab da ein paar Filme geguckt und tatsächlich bin ich nicht fertig geworden mit der Gamera-Reihe, sodass ich jetzt auch im diesjährigen Japanuary wieder mit dabei sein wird. Ja, Avengers Endgame wurde im Januar zum Beispiel auch endlich mal nachgeholt. Das Weiße Band wurde geschaut, ein Film, der mich sehr bewegt hat. Und ja, die von Robert Wise inszenierte Erbert-Serie wurde ebenfalls gestartet. Ja, im Februar gab es unter anderem American Sniper, ein Film, wo ich mir echt viel von versprochen habe, der aber am Ende mir dann gar nicht so gut gefallen hat. Der Film zieht sich, der Film feiert seinen Helden ein bisschen zu sehr und ja, da hilft auch kein Bradley Cooper, um da einen guten Film rauszumachen. Und ebenfalls gab es eine Videospielverfilmung von einem Videospiel, was ich auf der PlayStation 2 geliebt habe, Ratchet und Clank. Und ja, leider war es mal wieder eine kleine Enttäuschung im Bereich der Videospielverfilmung. Zum Glück konnte mit Downton Abbey der Monat dann doch noch etwas zufriedenstellend oder ja, mit einem guten Film abgeschlossen werden. Ja, im März gab es mit Rocketman ein großes Highlight. Der Film war ein Teil des Lebens von Elton John, überzeugt nicht nur mit toller Musik, sondern er ist auch toll gespielt. Definitiv eine Empfehlung. Und ja, was habe ich noch geschaut? Ich habe mich nochmal an The Mighty Ducks gewagt und heute auch noch im Jahr 2020, besser gesagt, ein wundervoller Eishockey-Film über ein Underdog-Team. Im April gab es mehrere Überraschungen. So hat mich dann Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, doch mehr überrascht und doch mehr überzeugt, als ich im Vornherein gedacht hätte. Spider-Man Into the Spider-Verse wurde ja auch geschaut und ja, der war tatsächlich so gut, wie alle gesagt haben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der Film dem Hype standhalten kann. Und ja, gab es noch eine Überraschung, das räume ich gerade mal durch. Im Großen und Ganzen waren das die Highlights aus dem April, der Mai brachte die Realverfilmung von Aladdin mit sich. Auch hier war ich positiv überrascht, wie der Film funktioniert und ja, einiges anders macht als die Zeichentrickvorlage und durchaus seine Existenzberechtigung hat und durchaus auch nochmal eine Zweitsichtung wert ist, wenn man drauf Lust hat. Dann ein kleiner Thriller-Horrorfilm, der mich echt gepackt hat, war A Good Woman is Hard to Find, so ein kleiner Rachefilm, ein dreckiger kleiner Rachefilm, nicht übermäßig brutal, aber super gut gespielt, nicht mit einem riesigen Budget gedreht, definitiv ein kleiner Geheimtipp, genauso wie The Sad Girls of the Mountains, der auch schon hier im Podcast gefeatured wurde. Ja, der Mai ging auch gut weiter. Ich habe endlich mal den Action-Kracher John Wick nachgeholt. Ein ganz großer Spaß. Und dann ein Klassiker aus dem Jahr 1931. M, eine Stadt, suchte seinen Mörder. Und ja, der hat wirklich nichts von seiner Faszination verloren. Der wirkt auch 90 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch richtig intensiv nach. Und auch der eben erwähnte Cirque du Pique wurde geschaut, die Dokumentation über den Zirkusclown Pick, wirklich sehenswert. Schade, dass der noch so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, aber er ist auch tatsächlich gar nicht so leicht zu sichten. Da sind wir ja auch schon in Monat 6. Da gab es einen Film von Richard Linklater, der schon alleine durch seine Entstehungsgeschichte für Aufmerksamkeit gesorgt hat, und zwar Boyhood. Und der Film ist anstrengend, aber extrem gut und spannend und packend, wenn man denn sich auf so eine ruhige Geschichte einlassen kann. Und ja, was habe ich noch im Juni erlebt? Ein Highlight des deutschen Kinos, Der Junge muss an die frische Luft, der Geschichte von Abel Kerkeling. Auch so ein Film, wo ich gedacht habe, alle reden drüber, alle reden davon, dass er so gut ist. Kann er seine Vorschusslorbeeren einlösen und mich überzeugen? Und ja, so geht deutsches Kino. Das muss man einfach mal so sagen. Wer den noch nicht gesehen hat, geht zu Videobuster, leiht ihn euch über eure Wunschliste aus oder gerne auch à la carte, holt ihn euch mal nach Hause. Genauso übrigens wie Bombshell, der auch, ich meine, im Podcast besprochen wurde, über die sexuelle Belästigung in großen Medienagenturen in den USA, basierend auf einer wahren Geschichte, super sehenswert. Ja, dann die zweite Hälfte des Jahres 2020. Die startete mit so einem Actionfilm, der so ein bisschen 80er Jahre Hommage hatte. VFW, Veterans of Foreign War. Und wurde direkt von einem sehr abgedrehten Horrorfilm gefolgt, von Vivarium. Beide auch im Podcast besprochen, unbedingt anschauen. Dann ging es trotz Corona ins Kino. Und zwar habe ich mir mit meiner Frau Tickets geholt für eine Sondervorstellung von den Blues Brothers zum 40-jährigen Jubiläum des Films. Wurde der Film nochmal auf der großen Leinwand geschaut und ja, das ist einer meiner All-Time-Favorites. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, diesen Film nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, dazu noch in OV. Das ist einfach wirklich ein Film, wo man tatsächlich auch von Kultfilm sprechen darf. Her wurde dann auch endlich mal nachgeholt. Hat mich auch sehr begeistert, wie hier diese Beziehung zwischen Computerstimme und Mensch entsteht, habe ich eigentlich auch tatsächlich viel zu lange mit gewartet. Der August hat mir einen neuen Film von Lars Hendricks auf die Leinwand bzw. auf den Fernseher gespielt, und zwar Performaniacs. Und ich habe ihn wieder sehr gerne geschaut. Dieser Regisseur dreht Low-Budget-Filme mit einem sehr eigenen Stil, einem Stil, der nicht jedem unbedingt immer gefällt, aber der mit seiner Aussage auch immer auf den Punkt kommt und dazu anregt, ein wenig nachzudenken über die Welt, über das, was der Film aussagen möchte. Das gelingt mit diesem im Künstlermilieu angesiedelten Film sehr gut. Ist, glaube ich, auch zum Stream irgendwo verfügbar, weiß ich gerade gar nicht. Schaut einfach mal nach. Und ich weiß, es, eventuell gibt es ja auch eine Disc-Version oder eine Verleihversion bei Videobuster. Das habe ich jetzt nicht geprüft. Dann gab es noch Helge Schneider. Ich habe mich mal davon überzeugt, ob Texas noch immer dafür sorgt, dass ich die Lachtränen in den Augen habe. Und tatsächlich schafft es Helge Schneider mit seinem Humor immer noch. Ja, im Juli, nein, wir sind im August, Entschuldigung, habe ich mich auch nochmal ins Kino gewagt. Kurz vor dem Kinostart von Tenet habe ich zum 10-jährigen Jubiläum von Inception mir Inception auch in OV nochmal auf der großen Leinwand angeschaut. Und ja, der Film kann immer noch so begeistern wie vor 10 Jahren. Und wer den noch nicht gesehen hat, nachholen. Unbedingt ausleihen, unbedingt anschauen, unbedingt genießen. Und ja, das gilt tatsächlich auch für Christopher Nolans neuesten Streich, für Tenet, den ich auf 70 mm in OV gucken durfte. Ich bin dafür extra nach Essen gefahren, um den Film dort in diesem Filmpalast zu genießen, in der Lichtburg. Und ja, natürlich trägt dieser riesige Saal, diese riesige Leinwand, das 70 mm Format dazu bei, dass der Film nochmal ganz anders wirkt und nochmal einen ganz anderen Eindruck hinterlassen kann. Aber viel wurde darüber geredet, dass Tenet kein guter Film ist, dass Tenet zu kompliziert ist, dass Tenet keine gute Geschichte erzählt. Und ja, Tenet ist anstrengend, aber wenn du es schaffst, oder wenn man es schafft, sich komplett auf den Film einzulassen, wirklich den Dialogen folgt, der feinen Bildsprache folgt, dann ist das ein super intelligenter Film. Und der freue ich mich jetzt auch schon. Den ist auf meiner Wunschliste bei Videobuster, den im Heimkino dann nochmal zu sichten und dann auch meiner Frau die Chance zu geben, sich den Film anzugucken und sich von der Qualität dieses Films zu überzeugen. Im September gab es wieder Helge. Natürlich, nachdem ich Texas geschaut hatte, musste ich oder wollte ich unbedingt auch 00 Schneider gucken, denn der Kommissar ist gut und das ist, war er 1994, das ist er 2020 und wahrscheinlich 2021 wird er es auch immer noch sein. Und vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr, mir die anderen Helge Schneider-Filme dann anzuschauen und mir ein Bild davon zu machen, die mich auch noch überzeugen können. Und es gab im September Dallas Buyers Club. Ja, auch so ein Film, den ich eigentlich viel zu lange habe liegen lassen, der jetzt endlich nachgeholt wurde. Und ja, auch wieder so eine Überraschung. Und wo ich mir sage, ja, hätte ich schon viel früher nachholen sollen. Das waren doch schon die Highlights im September. Und der Oktober ist auch nicht so wirklich highlightvoll. Also so die richtigen Kracher. Omas war nicht dabei, aber ein Film, der Ende Oktober geschaut wurde und wo ich auch froh bin, den jetzt zeitnah geschaut zu haben, ist Joker, der mich auch geflasht hat. Joaquin Phoenix spielt hier großartig, das Drehbuch ist großartig, dieser etwas andere Joker, als man ihn aus zum Beispiel Tim Burtons Batman kennt oder halt auch, er ist so völlig anders hier auch, als wie Heath Ledger seinen Joker gespielt hat. Das macht den Film schon aus. Es ist kein Schurkenfilm, es ist ein Drama. Das muss man wissen. Hier tauchen keine Superhelden auf, hier geht es tatsächlich um menschliche Schicksale, aber das ist ergreifend, das ist gut inszeniert, das bleibt im Kopf und alleine, dass diese Szene, in der Joker die Treppe runter tanzt, ja quasi jetzt schon ikonischen Status hat, spricht für den Film. Ja, was gab es dann im November? Ihr seht, wir kommen dem Jahresende näher. Im November gab es ein kleines B-Movie, nenne ich jetzt mal, aus 2020, Bullets of Justice, was mich echt gut unterhalten hat. Die Fortsetzung von Frozen wurde endlich mal geschaut, die mich nicht so gepackt hat wie das Original. Und ich habe die Eis am Stiel-Serie begonnen und ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich diese Serie jetzt so richtig geschaut habe. Und was soll ich sagen, der erste Film hat mich doch überrascht, hat zwar am Ende nur 7 Punkte bekommen, weil es kein perfekter und wirklich guter Film ist, aber der Film hat mich dahingehend überrascht, dass er halt noch nicht das ist, was einem bei Eis am Stiel sofort in den Kopf kommt. Eine plumpe Sexklamotte, sondern da ist wirklich viel Drama drin und deswegen würde ich sogar sagen, Eis am Stiel 1 kann man sich auch heute ruhig nochmal angucken. Und ja, es war dann erschreckend, wie es danach mit der Serie eigentlich stetig mit kleinen Schwankungen abwärts ging. Wie aus diesem Film mit durchaus dramatischen Ansätzen eine billige Sexkomödie wurde, die teilweise schwer zu ertragen ist. Im Dezember habe ich beim Filmwichteln mitgemacht von Apokalypse Film, auch einem sehr schönen Blog, das mal einen Blick wert ist. Dort durfte ich Hostiles gucken und Western sind ja eigentlich sonst gar nicht so meins und war deswegen auch echt skeptisch, als die Mail kam, dass mir dieser Film zugelost wurde fürs Filmwichteln und war auch hier umso mehr überrascht, was das für ein Film ist, was das für ein ergreifender und packender Film, was für ein packendes Drama im Western-Setting ist, so dass am Ende 8 Punkte dabei rumgesprungen sind und das ist auch so ein Film, leiht ihn euch mal aus, drückt da ruhig mal auf den Wunschlisten-Knopf bei Videobuster und ja, und das war eigentlich auch das Highlight, das war eigentlich das einzig große Highlight im Dezember. Ja, dann ist das Jahr durch. Vielleicht oder zum Abschluss des Podcasts, wir reden jetzt auch schon wieder 20 Minuten über Film, möchte ich euch noch meine finale Top 10 des Jahres präsentieren. Also die Filme, die ich geschaut habe mit den höchsten Wertungen, die 10 Filme mit der höchsten Wertung. Dabei habe ich keinen Unterschied gemacht, ob es eine Erstsichtung war oder ob es eine Wiedersichtung war. Und ja, die sieht wie folgt aus. Auf Platz 10 hat es im Jahr 2020 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter geschafft. Wie gesagt, der Kommissar ist gut. Auf Platz 9 das weiße Band. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Da manche Filme die gleiche Wertung bekommen haben, sind diese Filme dann alphabetisch sortiert. Also nicht erschrecken, wenn ihr euch wundert, dass vielleicht nicht der Film, den ihr erwartet, auf Platz 1 steht. Also auf Platz 9 das weiße Band. Ein sehr ergreifender Film, der in Schwarz-Weiß entstanden ist und ja, für den man auch einen freien Kopf braucht, aber wo es sich lohnt, wenn man diesen freien Kopf hat, sich mal wirklich vor den Fernseher zu setzen und drauf einzulassen. Platz 8 konnte sich dann nochmal Helge Schneider sichern mit Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem. Der Platz 7 geht an Jake and Elwood Blues. Klar, eine Wiedersichtung, aber wie gesagt, auch ein All-Time-Classic. Platz 6 hat sich Tenet gesichert. Platz 5, ein Kurzfilm, der bisher noch gar nicht in diesem Rückblick erwähnt wurde, und zwar Modern Horror, wo ein ehemaliges Callgirl aus ihrem Leben oder aus ihrer Zeit als Callgirl erzählt. Das Ganze ist absolut nicht sexualisiert und gibt einen interessanten und zum Teil auch sehr humorvollen Einblick in die Arbeit. Definitiv ein Kurzfilm, nach dem man nochmal Ausschau halten sollte. Platz 4, der älteste Film auf dieser Liste von 1931, und zwar M, völlig verdient, glaube ich, auch vorne mit dabei. Platz 3, Christopher Nolan zum zweiten, Inception. Auf Platz 2 ein weiterer Kurzfilm, der beim Durchlauf der Monate untergegangen ist. Figurant heißt er. Da geht es um einen etwas älteren Herrn, der durch Zufall und auch ohne es zu wissen in die Dreharbeiten eines Kriegsfilms stolpert, was tatsächlich jetzt auch so, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen gespoilert ist, der Plot-Twist ist. Er weiß es halt selber nicht, dass er da in die Dreharbeiten stolpert, und es ist sehr bewegend, was da mit diesem Mann passiert und wie dargestellt wird, was ihm gerade durch den Kopf geht. Also Figurant, sucht ihn mal, schaut ihn euch mal an. Und Platz 1, das erlebt man auch nicht immer. Das ist ein deutscher Film bei mir, an die Spitze der Top 10 schafft. Aber wie gesagt, das liegt jetzt hier tatsächlich daran, dass hier viele Filme mit 5 Sterne dabei sind in dieser Liste und dann halt alphabetisch sortiert wurde und Letterboxd halt den englischen Titel führt. Das heißt All About Me, die Nummer 1 in den Charts, oder eben der original deutsche Titel Der Junge muss an die frische Luft. Und wie gesagt, da ist der Film völlig zu Recht. Es gibt einen Podcast dazu bei mir. Gebt mal in den Suchbegriff ein, Der Junge muss an die frische Luft, hört rein. Und ja, auch wenn ihr den Podcast euch jetzt nicht anhört, leiht euch den Film aus, schaut ihn euch an. Absolut klasse deutsches Kino. Ja, das Jahr 2020 im Rückblick. Dann haben wir das auch geschafft, und tatsächlich bin ich persönlich jetzt auch schon gespannt, welche Filme 2021 so geschaut werden. Wie gesagt, gerade läuft ja der Japanuary 2021, den ich mit 2 Gamera-Filmen gestartet habe. Und ja, ich bin gespannt, ob die Kinos dieses Jahr aufmachen, welche Filme in die Kinos kommen, welche Filmüberraschungen mich erwarten werden, welche Filmenttäuschung auf mich zukommen. Ich werde natürlich auch dieses Jahr wieder ganz bewusst Trash-Filme, vergessene und oft zu Recht vergessene Filme aus den 80ern schauen und vielleicht auch noch aus den 70ern mal schauen. Direct-to-DVD-Produktion der 90er. Also ich bin da ja immer für offen, auch für diese Trash-Schiene. Ich freue mich auch wieder darauf, ja, die ein oder andere überraschende DVD, Blu-ray, Neuveröffentlichung zu entdecken. Und ja, hoffe, dass der Podcast dann jetzt auch wieder regelmäßig erscheint. Wie gesagt, die kleine Pause ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Jahresrückblick, mit diesem Jahresrückblick. Ich wünsche euch dann an dieser Stelle auch nochmal ein frohes neues Jahr. Willkommen in 2021. Bleibt gesund, schaut Filme, geht, wenn es dann wieder geht, ins Kino, füllt eure Wunschliste und schaut die Filme weg von eurer Videobuster-Wunschliste. Und dann hören wir uns tatsächlich nächste Woche wieder. Bis dann, bye bye, macht's gut.